Hallo und herzlich willkommen. Das ist nach langer Zeit mal wieder eine Podcast-Folge und deswegen ist auch alles noch so ein bisschen ruckelig. Ich bin da einfach nicht mehr so drin, so mit der Musik und der Lautstärke und wo alles steht und liegt. Ich habe vorhin schon mal versucht, die Folge aufzunehmen und da hat mich dann zwischendurch zum ersten Mal in meinem Leben mein Aufnahmegerät im Stich gelassen. Zum ersten Mal war der Akku so weit runter, dass das Gerät es nicht geschafft hat, 10 Minuten Podcast aufzunehmen. Das war sehr erstaunlich. Hier ist also Versuch Nummer 2 und ich entschuldige mich für alles, was schief geht, für Zwischengeräusche, für Krach, für irgendwelche Dinge, die nicht funktionieren, weil ich echt aus der Übung bin. Ich mache diese Podcast-Folge als Vorbereitung auf die Vorlesung Zahlentheorie. Da habe ich mir nämlich überlegt, dass ich gerne zusätzlich zu dem Infoblatt mit nur wenigen kompakten Infos noch ein bisschen mehr erzählen möchte, damit Sie wissen, was auf Sie zukommt, inhaltlich und auch organisatorisch. Der organisatorische Teil ist schnell erledigt, weil wir einfach nicht wissen, wie das Wintersemester laufen wird. Und das heißt, dass ich mich auf alles vorbereite und egal was kommt, es wird hoffentlich eine gute Vorlesung. Ich werde Ihnen Material zur Verfügung stellen, damit Sie selbst an den Inhalten arbeiten können. Es wird natürlich begleitende Podcasts geben, vielleicht auch Erklärvideos. Natürlich wird es Angebote geben, die in Echtzeit funktionieren, also virtuelle Sprechstunden oder virtuelle Übungen oder irgendwas in der Art. Das heißt, selbst wenn es uns überhaupt nicht erlaubt sein sollte, uns an der Uni zu treffen, dann werden wir Zeit miteinander verbringen, also wirklich live und zur gleichen Zeit. Es wird nicht nur asynchrone Angebote geben. Das kriegen wir garantiert irgendwie hin. Und mit Glück dürfen wir uns sogar ab und zu treffen. Und dann werde ich mir einfach ein Modell überlegen, das funktioniert, damit ich Sie alle zwischendurch mal sehe und wir auch wirklich live und in Farbe miteinander sprechen können. Das dazu. Ich halte Sie auf dem Laufenden und ich bin auf alles vorbereitet. Meine sehr, sehr, sehr liebe, fleißige Sekretärin Karin Helbig hilft mit, indem sie Vorlesungsnotizen in Tech bereitstellt. Das heißt, da kommen dann später PDF-Dokumente raus. Meine Handschrift kann zwar selbst ich dann manchmal nicht mehr lesen, aber zusammen kriegen wir es irgendwie hin, dass wir da Vorlesungsnotizen für Sie erstellen, mit denen Sie arbeiten können. Und zusammen mit den Podcasts und Übungsaufgaben und so sind wir dann auf alles vorbereitet. So sieht's aus. Und zum Inhalt, da haben Sie ja schon eine Übersicht bekommen, welche Themen wir da ungefähr bearbeiten. Und das Wichtigste ist vielleicht, dass Sie nur wenige Vorkenntnisse brauchen. Und die Vorkenntnisse, die Sie brauchen, die kommen im Wesentlichen aus der Vorlesung Algebra. Das bedeutet, dass es sinnvoll ist, sich vorher nochmal mit solchen Konzepten wie Ringen auseinanderzusetzen und auch Modularrechnung. Das heißt, dass es eine gute Idee ist, sich da so die Hauptresultate, die Hauptargumente nochmal anzugucken. Wie funktioniert Modularrechnung, Teilen mit Rest, was war nochmal das Legendre-Symbol, was haben wir schon zu diophantischen Gleichungen gemacht und genauso bei Ringen, was war das nochmal mit faktoriellen Ringen, mit Hauptidealringen, mit euklidischen Ringen, was war nochmal eine euklidische Normfunktion, wie funktioniert da Teilen mit Rest, was waren nochmal Einheiten, was für Methoden haben wir, um Einheiten zu finden oder auch irreduzible Elemente. Das sind Themen, die in dieser Vorlesung relevant sein werden. Und im ersten Kapitel, viel Bekanntes und wenig Neues, gehe ich darauf auch nochmal ein. Sie können mich natürlich alles fragen, ich kann da gerne immer noch Hintergrundmaterial zusammenstellen, aber häufig wird das Einfachste sein, in die Algebra-Vorlesung zu gucken, also in die Videos oder in Ihre eigene Mitschrift oder auch in das Buch Stroth-Waldecker, Elementare Algebra und Zahlentheorie. Häufig verweise ich sogar ganz konkret auf Resultate oder auf Seitenzahlen in dem Buch. Denn ich weiß, dass Sie das über die Bibliothek kostenlos als E-Book bekommen können und dann können Sie da einfach nachlesen. Fragen sind natürlich wie immer sehr willkommen und es gibt mehrere Stellen in der Vorlesung, wo ich dann einfach sage, so, das und das, das wiederholen wir jetzt kurz und wer da noch mehr Infos braucht, guckt bitte ins Buch. Andererseits ist es aber auch so, dass ich in dem ersten Kapitel, viel Bekanntes und wenig Neues, auf ein paar Dinge nochmal explizit hinweise und die nochmal mit Ihnen durchspreche, einfach damit wir reinkommen. Denn manche von Ihnen haben ja vielleicht nicht bei mir Algebra gehört oder die Algebra-Vorlesung ist schon eine Weile her. Und dann muss man sich ja erstmal wieder dran gewöhnen, okay, was sind die Begriffe, wie funktioniert die Notation, was für Standardbeispiele haben wir, wo gehe ich davon aus, dass Sie die Sachen einfach so parat haben und eben nicht lange nachdenken müssen, denn das spielt ja auch eine Rolle, wenn wir dann mitten im Stoff sind in der Vorlesung. Je nachdem, wie nah die Sachen noch dran sind, können Sie dann sehr schnell mitdenken. Oder es braucht ein bisschen mehr Zeit, weil Sie sich erstmal daran erinnern müssen, wie der Hintergrund überhaupt funktioniert. Und da sind wir schon beim Stichwort. Denn Ich habe ja schon angedeutet, dass Ringe eine Rolle spielen und die nächsten beiden Kapitel in der Vorlesung befassen sich dann auch mit konkreten Ringen. Einmal kommt Z-Wurzel 3 und dann kommt Z-Omega. Z-Wurzel 3 ist ein Teilring von Z, ein Teilring von R. Entschuldigung. Und der sieht so aus, man nimmt Zahlen der Form A plus B mal Wurzel 3 und A und B sind ganze Zahlen. Das heißt, das ist ein Teilring von R, den man sich aber in der komplexen Zahlenebene wieder veranschaulichen kann, so ähnlich wie man das mit ZI machen kann. Und der hat halt schöne Eigenschaften, die wir uns angucken, denn wir brauchen den Ring später, um gewisse Probleme zu behandeln. Dann haben wir den Ring Z Omega, bei dem verhält sich das ein bisschen anders, weil Omega eine komplexe und nicht reelle Zahl ist. Und zwar ist Omega eine sogenannte primitive dritte Einheitswurzel. Das ist jetzt interessant für die, die Galois-Theorie gehört haben. Die sogenannten Eisenstein-Zahlen, also Zahlen der Form A plus B mal Omega, wobei Omega diese Einheitswurzel ist, die kann man sich auch wieder veranschaulichen in der gaußschen Zahlenebene. Und das ist ein sehr interessanter Ring, weil er gewisse Parallelen hat zu ZI, aber auch ein paar Unterschiede. Und der wird vor allem im Zusammenhang mit einer gewissen diophantischen Gleichung interessant sein. Das ist also ein Ring, den man sich wunderbar angucken kann, um nochmal Eigenschaften von Ringen zu studieren. Wie zeigt man, dass ein Ring euklidisch ist? Wie findet man irreduzible Elemente? Wie findet man Einheiten? Solche Sachen. Aber der kommt dann auch später nochmal ganz konkret mit Anwendungen vor. Dann wiederholen wir kurz, was das Legendre-Symbol ist. Wir wiederholen den Zusammenhang zu quadratischen Resten und gucken, ob man das vielleicht benutzen kann, um auf Primalität zu testen. Aber um das machen zu können, müssen wir das Symbol verallgemeinern. Und so kommen wir zum sogenannten Jacobi-Symbol, mit dem wir dann so ein bisschen rumrechnen. Und dann kommen Primzahltests. Und da haben wir eine ziemliche Bandbreite, denn manches kennen wir schon aus der Algebra. Das können wir nochmal aufgreifen und vertiefen. Und dann können wir überlegen, was wir vielleicht noch für andere Eigenschaften von Primzahlen kennen, die man benutzen kann, um auf Primalität zu testen. Da werden wir verschiedene Qualitäten sehen. Manche Tests sind genau in dem Sinne, dass sie wirklich alle Primzahlen erkennen und auch nur die. Das heißt, dass diese Tests keine Fehler machen, aber das hat dann eigentlich immer irgendeinen algorithmischen Nachteil. Und das werden wir so ein bisschen diskutieren. Und dann gibt es andere Tests, die manchmal Fehler machen, die aber dafür viel schneller laufen. Und dann kann man sich ja überlegen, wie viel Fehler bin ich bereit in Kauf zu nehmen, wie oft bin ich bereit, den Test zu wiederholen, damit ich ihm genug vertraue. Und was für Fehler sind aber indiskutabel? Und dann ist der Algorithmus für mich nicht mehr sinnvoll. Solche Fragen besprechen wir dann im Kapitel über Primzahltests. Da wiederholen wir brauchen das Jacobi-Symbol und wir entwickeln da einen Test für eine ganz spezielle Familie von Primzahlen, nämlich die Mersenne-Primzahlen. Bei denen ist es mit ein bisschen Theorie, mit ein bisschen Hintergrund, nämlich möglich, mit vertretbarem Aufwand einen Test zu formulieren, der genau ist, der also Mersenne-Primzahlen zuverlässig erkennt. Als nächstes gucken wir uns diophantische Gleichungen an. Auch da können wir auf Wissen aus der Algebra zurückgreifen, können das nochmal diskutieren, vertiefen, können uns dann Gleichungen angucken, die so ähnlich aussehen wie welche, die wir schon kennen, können dann gucken, ob das alles in den Ringen funktioniert, die wir schon bearbeitet haben oder ob wir vielleicht neue Ringe brauchen. Und dann kommen wir zu einem berühmten Resultat, nämlich zum großen Satz von Fermat. Und den gucken wir uns für gewisse Exponenten nochmal näher an. In der allgemeinen Form sagt der Satz ja, dass die Gleichung x hoch n plus y hoch n gleich z hoch n keine interessanten ganzzahligen Lösungen hat, wenn n mindestens 3 ist. Interessant heißt, dass dann nicht bei x, y und z eine oder mehrere Zahlen 0 sind, denn dann wird es irgendwie langweilig. Und das ist deshalb interessant, weil für den Exponenten 2 man ja sogar unendlich viele Lösungen findet. Das haben wir uns schon angeguckt. Und ab dem Exponenten 3 ändert sich die Lage dann dramatisch. Und mathematisch wird es auch sehr komplex, sehr schwierig. Wir können das Problem natürlich nicht allgemein behandeln in dieser Vorlesung, sondern wir gucken uns Spezialfälle an und versuchen, ein Gefühl dafür zu bekommen, was für Zahlen- und ringtheoretische Methoden da vielleicht greifen könnten. Das ist technisch sicher einer der anspruchsvollsten Teile in der Vorlesung. Und danach entspannen wir uns mit multiplikativen Funktionen. Da kennen wir schon ein Beispiel, nämlich die Eulersche Phi-Funktion. Das Besondere an multiplikativen Funktionen ist nämlich, dass wenn man ein Produkt hat von zwei Zahlen, die teilerfremd sind, dass man dann die Funktion reinziehen kann. Das kennen wir bei der Eulerschen Phi-Funktion. Wenn man a und b hat und die sind teilerfremd, dann ist Phi von a mal b dasselbe wie Phi von a mal Phi von b. Und da lernen wir noch weitere Beispiele kennen. Wir zählen Teiler oder bilden die Summe von Teilern. Wir gucken uns die Möbiusfunktion an. Wir gucken uns die Möbiusumkehrformel an und rechnen da also fröhlich rum. Das fällt eher so in den Bereich der analytischen Zahlentheorie, wohingegen einige andere Themen aus dieser Vorlesung eher der algebraischen Zahlentheorie zugeordnet werden könnten. Vielleicht, das ist manchmal eine willkürliche Unterteilung, aber ich gebe Ihnen mal diese Stichworte, damit Sie, wenn Sie irgendwo weiterlesen wollen, dann vielleicht noch mehr Möglichkeiten haben, wo Sie gucken können. Danach kommt das Thema Quadrate. Wir haben den Fermatschen Satz über die Summe von zwei Quadraten und gucken mal, was geht denn da noch so? Was ist denn mit drei Quadraten und noch mehr Quadraten? Was für Kriterien gibt es noch, wann man welche Zahlen als Summe von so und so viel Quadraten schreiben kann? Das ist ganz witzig. Und dann sind wir auch schon am Ende der Vorlesung, denn im letzten Kapitel geht es dann eigentlich nur noch um Themen, die so am Rande mal aufgekommen sind, die wir vielleicht noch vertiefen. Da habe ich ein paar Vorschläge, aber ich greife natürlich auch gerne Ihre Wünsche auf. Das heißt, dass ich irgendwann in der Vorlesung immer mal zwischendurch so fragen werde, so na, ist irgendwas aufgekommen, wollen wir hier irgendwas später noch vertiefen? Dann setzen wir uns so Lesezeichen, dann kann ich zwischendurch ein bisschen lesen und recherchieren und kann gucken, ob ich dazu im letzten Kapitel noch was machen kann. Das hängt also an Ihnen. Welche Themen finden Sie interessant? Und ein bisschen hängt es auch an der Zeit, die wir am Ende noch haben. Und diese Extrakapitel sind normalerweise nicht prüfungsrelevant, sondern der prüfungsrelevante Teil ist der vom Anfang an bis hin zum Kapitel Quadrate. So sieht's aus. Was noch? Es gibt Übungsaufgaben, da muss was abgegeben werden, das wird korrigiert, es gibt Punkte, bla bla bla, das Übliche. Studienleistung ist dann also, dass man genug Punkte hat und dass man irgendwann mal Lösungen erklärt hat, virtuell oder so richtig an der Tafel. Das werden wir sehen, was wir dürfen und wie wir uns da organisieren. Und dann gibt es am Ende eine Prüfung und dann hängt es ein bisschen davon ab, wie Sie das einbringen wollen. Wenn es nämlich ein für sich abgeschlossenes Modul ist, dann gibt es ganz normal am Ende eine Modulleistung mit einer mündlichen Prüfung von ungefähr 20 Minuten bei mir. Und die andere Möglichkeit ist, dass das ein Teil ist von einem größeren Modul, zum Beispiel im Master. Und dann gibt es da auch eine Prüfung, aber das ist dann eben keine, die man separat als Modulleistung anmeldet. Viele von Ihnen kennen das schon und wenn Sie da unsicher sind und Fragen haben, dann können Sie sich natürlich an mich wenden, so wie auch sonst. Das kennen Sie schon. Fragen sind immer sehr willkommen zum Inhalt, zur Vorbereitung, dazu, wie das Ganze abläuft. Da ich vieles jetzt auch noch nicht weiß, kann ich dann vielleicht manche Fragen nicht beantworten. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass ich jetzt schon dabei bin und daran arbeite, Material vorzubereiten, damit ich auf möglichst viele Szenarien eingestellt bin und damit wir es irgendwie gemeinsam hinkriegen, dass es eine lustige Vorlesung wird. Denn der Stoff ist wirklich spannend und abwechslungsreich und sehr zugänglich. Es ist also eigentlich eine ganz tolle Vorlesung, mit der man richtig Spaß haben kann. Und den lassen wir uns natürlich jetzt nicht davon verderben, dass wir uns vielleicht nicht mehrmals die Woche hier persönlich treffen können. Wir kriegen das auf jeden Fall irgendwie hin. Und je mehr Sie mitarbeiten, je mehr ich von Ihnen auch Rückmeldungen kriege, was funktioniert und was nicht, desto besser wird uns das allen gelingen. In diesem Sinne suche ich jetzt wieder meine Musik raus und guck mal, ob ich das hier unfallfrei hinkriege, die einzublenden. Ah ja, da ist sie. Na, mit ein bisschen mehr Übung klappt das in den nächsten Podcast-Folgen bestimmt auch schon wieder flüssiger. Jetzt sage ich erstmal Tschüss, bis bald.